Herzlich willkommen bei Inside Zweite Liga, dem Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga von Ballorientiert. Ihr fragt euch bestimmt, wer ist Ballorientiert? Mein Name ist Christian Pöllmann und mein Kollege Julian Berse wird euch etwas darüber erzählen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir in die Runde. Ballorientiert gibt es mittlerweile seit gut einem Jahr. Ballorientiert analysiert Fußball, analysiert Fußballspiele, Fußballmannschaften, Fußballtrainer. Und wir beruhen uns dabei viel auf Fußballdaten, analysieren anhand dessen eben die Spiele, die Wettbewerbe etc. Und ja, dazu haben wir uns Verstärkung geholt in Form von Daniel Maas als Moderator, der sich jetzt mal kurz vorstellen wird.
Hallo, ich bin Daniel Maas. Ich bin seit etlichen Jahren im Bereich CSR, Fußball und gesellschaftlicher Auftrag unterwegs. Durfte im letzten Jahr meine erste große Veranstaltung mit Jimmy Hartwig als Stargast moderieren und bin froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass ihr mich gefragt habt und musste nicht lange überlegen. Hab natürlich gerne zugesagt.
Sehr gerne, Daniel. Das freut uns natürlich, dass du Teil davon bist. Ja, wir wollen dann auch gleich mal drauf eingehen, worüber geht's hier eigentlich? Daniel, sag doch gerne ein paar Worte dazu.
Ja, in erster Linie ist die Frage zweite Liga, warum gerade die zweite Liga? Christian.
Ja, es hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man sich die Vereine in der zweiten Liga anschaut, das ist einfach eine unheimlich hohe Attraktivität, wer jetzt in dieser Liga spielt. Viele ehemalige Erstligisten, deswegen, ja, man kann eigentlich sagen, zweitklassig, erstklassig ist diese Liga. Ja, wir können gleich anfangen. Hertha, Hamburg, Schalke, alles Top-Mannschaften.
Da fällt mir gerade eine Frage ein. Ist das eigentlich jetzt schon die stärkste zweite Liga Europas oder gar der Welt?
Das ist natürlich eine gute und berechtigte Frage zum Einstieg. Ich möchte das Ganze von vorher noch kurz abrunden. Warum zweite Liga? Unserer Meinung nach auch ein bisschen dem geschuldet, dass eine qualitativ hochwertige Berichterstattung über die zweite Liga ein bisschen fehlt in Deutschland. Ja, dass das ein bisschen Schatten der Bundesliga oft abläuft und das Ganze aber nicht gerechtfertigt ist, unserer Meinung nach, weil, wie ihr beide ja auch schon korrekterweise anklingen lassen habt, es einfach eine tolle Liga ist mit vielen spannenden Vereinen und deswegen, ja, haben wir auch noch gar nicht gesagt, wird der Podcast jetzt jeden Montag erscheinen, wo wir dann eben die zweite Liga unter die Lupe nehmen, einen kleinen Rückblick veranstalten und ja, war für uns einfach eine Herzensangelegenheit, deswegen freut es uns, dass du da dabei bist und wir werden es auf jeden Fall mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut angehen. Darüber hinaus, einige, die Ballorientiert schon länger verfolgen, wissen es ja, dass wir auch viel mit Medien zusammenarbeiten, mittlerweile auch Vereine, Profivereine bearbeiten und unterstützen im Bereich Scouting, Datenanalyse. Und ja, jetzt aber genug geredet, zurück zur zweiten Liga.
Jetzt noch mehr geredet. Ja, um nochmal auf Daniels Frage zurückzukommen, ist es wirklich die stärkste zweite Liga der Welt? Ich glaube, wenn man das Gesamtpaket sieht, also nicht nur das Sportliche, sondern auch das Drumherum, die Fans, die Stadien, dann kann man schon sagen, es gibt kaum eine attraktivere zweite Liga in Europa. Oder siehst du das anders, Julian?
Nee, auf keinen Fall. Da rennst du bei mir offene Türen ein mit der Aussage. Ja, die Teams, wahrscheinlich die Top-Favoriten auch für euch, so ein bisschen alleine von den Namen, kommt man nicht um Hertha drumherum, um Schalke drumherum. Um HSV, wie jedes Jahr, möchte man fast sagen, ist natürlich da auch mitten in der Verlosung dabei. Ich fange einfach mal an, für mich der HSV trotzdem irgendwo der Top-Favorit. Ja, die HSV-Fans können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ist nun mal Fakt, dass man den Kader bis auf Sonny Kittel zusammenhalten konnte. Auch ein bisschen überraschend für viele, wahrscheinlich der Verbleib von Reis. Glatzel bleibt auch. Dazu konnte man sich verstärken. Hat einen Hatzi Kadunic für die Innenverteidigung bekommen, einen guten Zweikämpfer, der auch unter Druck ballsicher agiert. Passt dadurch gut zu Tim Walters Spielstil. Mit Verein gut Mann fürs Zentrum verpflichtet, fürs offensive Mittelfeld. Also ja, für mich Top-Favorit. Testspiele bisher, muss man auch dazu sagen, gegen Viktoria Pilsen, Salzburg und die Glasgow Rangers 9 Gegentore bekommen in den 3 Spielen. Das zeigt schon, wo noch ein bisschen der Schuh drückt. War auch letztes Jahr der Fakt, dass eben defensiv nicht so stabil war wie noch in Walters erster Saison. Auf der anderen Seite natürlich 70 Tore sprechen auch für sich, sprechen für die Offensive. Und ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ich weiß nicht, wie es ihr seht.
Da habe ich gleich mal eine Frage dazu. Die Vuskovic-Sperre, war das letztendlich der Haken, der dann den Aufstieg verhindert hat?
Ja, letztendlich waren es wenige Minuten oder ein Tor oder ein Punkt, der gefehlt hat, glaube ich. Ist jetzt natürlich schwer zu sagen, aber ich bin schon der Meinung, dass mit einem Vuskovic an Bord, der schon eine höhere Konstanz als ein Jonas David neben Schonlau hat, der eine Punkt irgendwo noch eingefahren worden wäre.
Okay, jetzt hat man auf Seiten des HSV den Kader ja gut zusammengehalten, punktuell noch verstärkt. Kann man jetzt wirklich sagen, HSV diese Saison absoluter Top-Favorit, oder gibt es da aus deiner Sicht noch den ein oder anderen Hemmschuh in der Mannschaft, wo es noch fehlt, Christian?
Ja, also für mich persönlich ist der HSV ganz klar der Favorit Nummer 1. Du hast es gesagt, sie haben den Kader gut zusammengehalten, überraschenderweise, wie ich finde. Glatzel hätte bestimmt auch in die erste Liga wechseln können, genauso wie in Ludovic Reis. Umso bitterer, dass er jetzt verletzt ist, wahrscheinlich fehlen wird. Ja, aber man hat sich dann auch noch punktuell verstärkt. Ein Levan Öztunali, ein gestandener Bundesliga-Profi, auch wenn er nicht überall Stammkraft war, ist wirklich vielseitig einsetzbar. Walters neue Allzweckwaffe womöglich. Und ja, ich bin wirklich gespannt auf die ersten Partien. Und es wird natürlich wieder sehr entscheidend, wie kommst du in die Saison rein. Aber grundsätzlich denke ich, Nachhaltigkeit wird belohnt. Walter jetzt in die dritte Saison als Trainer, das gab es beim HSV schon lange nicht mehr. Dementsprechend, ja, ich sehe den HSV schon weit vorne.
Ein weiterer großer Name in der zweiten Liga, Schalke 04. Eine Wahnsinnsrückrunde gespielt unter Thomas Reis. Hatte sich fast schon aus dem Kreis der Abstiegskandidaten so ein bisschen verabschiedet. Da hatte man gedacht, die packen das. Wie seht ihr Schalke vor der Saison?
Ja, wie du es ja schon gesagt hast, eine gute Rückrunde gespielt, nicht wie ein typischer Absteiger performt. Platz 8 war es dann am Ende in der Rückrundentabelle. Wenn man sich den Kader anschaut, stehen da ganz viele spannende Neuzugänge zusammen. Ron Schallenberg von Paderborn, ja, auf jeden Fall einer der besten Sechser oder Achter der Liga, der da gekommen ist, ja, der im defensiven Mittelfeld ein absoluter Schlüsselspieler sein wird für Schalke. Sehr laufstark, wichtig im Spielaufbau, ein gutes Übergangsspiel. Passt perfekt irgendwo zum Schalker Spiel unter Reis, bin ich mir sicher. Ja, gutes Stellungsspiel gegen den Ball, also der bringt wirklich das komplette Paket mit. Dann den Paul Seguin von Union Berlin verpflichtet. Bei Union sich zwar nicht letztendlich durchsetzen können, aber zum Beispiel bei Greuther Fürth in der Aufstiegssaison eine sehr wichtige Rolle, halb rechts im Mittelfeld gespielt, ja, viel angekurbelt. Kleine Zahl am Rande, hat über 8 Pässe ins letzte Drittel gespielt in der Saison, ist wirklich ein extrem starker Wert. Dann ja, hat man noch einen Tempelmann verpflichtet für die Offensive, einen Lasme von Bielefeld, ein Spieler, der Tempo, Technik und Physis irgendwo vereint. 1,94 groß, hat aber auch über 6 Dribblings pro 90 Minuten bestritten. Ja, noch ein bisschen Schwierigkeiten, seine Präsenz in Torgefahr umzumünzen, aber auf jeden Fall auch ein guter Kader, wo auch der ein oder andere junge Spieler, wo ich Christian gleich noch was drüber sagen wird, durchaus ja, überraschen könnte.
Ja, an einem Namen kommt man auf Schalke zurzeit nicht vorbei. Und er ist gerade mal 17 Jahre alt. Die Rede ist von Asan Ouedraogo. Für sein Alter wirklich schon sehr weit, sehr spielintelligent als Box-to-Box-Spieler im zentralen Mittelfeld. Dazu 1,92 groß, technisch versiert, zweikampfstark und das Wichtige, in engen Räumen sehr resistent gegen Pressing. Also das, was Schalke vielleicht auch ein bisschen fehlt, vor allem wenn es dann nach vorne geht in Sachen Kreativität. Da fehlt so aktuell so ein Kreativspieler, der da aus dem Zentrum auch mal Gefahr entwickelt. Und das könnte eben Ouedraogo im Laufe der Saison bringen. Ob er jetzt direkt von Anfang an spielen wird, bleibt fraglich. Die Schalker sind da sehr vorsichtig, wollen den Jungen nicht verheizen, auch wenn die Schalker Fans dieses Wort nicht mehr hören können. Wenn er gut ist, dann soll er spielen. Mal sehen, ob es Reis genauso handhaben wird.
Eine Mannschaft, die viele Fragen aufwirft, ist Hertha. Vor kurzem noch als Big City Club in der eigenen Wahrnehmung, jetzt mehr Kraut und Rüben. Ja, man verzeichnet schmerzhafte Abgänge und hat für jeden ersichtlich große Baustellen noch zu bearbeiten. Wie seht ihr die Hertha in der kommenden Saison?
Ja, wirklich sehr schwierig zu beurteilen. Auf der einen Seite hat man natürlich schmerzhafte Abgänge mit einem Nankam, der mit 6 Jahren zur Hertha kam, jetzt zu Frankfurt gewechselt, mit Toussaint, der zum Stadtrivalen Union Berlin gewechselt ist. Auch ein Wechsel, der vor einigen Jahren noch undenkbar war. Neuzugänge sind durchaus mit einem Fragezeichen zu bewerten. Auch wenn ja, Fabian Reese sicherlich ein absoluter Top-Transfer ist, wo Christian auch noch ein paar Sachen zu sagen kann. Ansonsten aber der Kader eine große Baustelle. Das Beispiel mit 6 Torhütern aktuell im Kader trifft es ganz gut. auch die Personalie Gersbeck, der vom KSC kam, ja, steht leider irgendwo symptomatisch für die Hertha aktuell. Wahnsinn ist meiner Meinung nach das Mittelfeldzentrum, wo man aktuell ja, gefühlt gar keinen Spieler hat. Martin Dardai wird dort auflaufen, hat aber auch die meisten Spiele bislang als Innenverteidiger bestritten. Ansonsten hat man da aktuell nichts, was schon mal irgendwo auf Profiniveau gespielt hat. Also ja, man ist mit Diego Demme in Verhandlungen, aber der Start könnte schwierig werden. Zudem Pal Dardai, ein Trainer, der wirklich defensiv solide seine Teams formen kann. Aber wird schon spannend zu sehen, wie er mit der Favoritenrolle umgehen wird und was es seinem Team da im Ballbesitz für Lösungen mit an die Hand geben wird. Allein der Auftakt in Düsseldorf wird extrem schwierig. Über Düsseldorf reden wir ja dann auch nochmal. Also Hertha schon großes Fragezeichen für mich ganz klar hinter Schalke und Schalke und dem HSV aktuell anzusiedeln.
Ja, also ich kann euch da nur beipflichten. Der Daniel hat das Wort Kraut und Rüben in den Mund genommen. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Der Kader ist noch sehr aufgebläht. Aktuell 37 Spieler im Kader. Man weiß nicht genau, wer bleibt, wer geht, wer wird noch kommen. Also ist alles sehr ungewiss. Die spielerische Klasse im Mittelfeld fehlt aktuell mit zwei Innenverteidigern auf der 6. Dementsprechend wird natürlich viel über den Flügel gehen müssen. Dafür ist dann der Neuzugang Fabian Reese prädestiniert. War letztes Jahr einer der Top-Creator der zweiten Liga. Hat wirklich viele Großchancen kreiert mit seinen guten Flanken. Bringt ein ordentliches Tempo mit, ist dribbelstark, torgefährlich und gerade eben auch bei Kontern sehr gut einzusetzen, was natürlich ja, bei Dardai wahrscheinlich auch einen erhöhten Fokus haben wird.
Nachdem wir über die großen Aufstiegsfavoriten HSV, Schalke und Hertha gesprochen haben, kommen wir zum erweiterten Kreis. Eventuelle Überraschungsteams. Der SC Paderborn. Christian, was hältst du von Paderborn, die sich attraktiv mit Kruse versteigt haben?
Ja, apropos große Namen, wir sind noch nicht am Ende, auch wenn jetzt die drei großen Vereine schon genannt wurden. Bei den Spielern geht es auf jeden Fall weiter, zum Beispiel beim SC Paderborn. Klar, Kruse kann vielleicht der mögliche X-Faktor beim SCP werden. Letztes Jahr hat es leider nicht ganz gereicht für ganz oben, nachdem man gute Phasen hatte. Aber vielleicht kann so ein Kruse mit all seiner Erfahrung, er ist jetzt 35, da ein bisschen mehr Konstanz reinbringen. Er ist unheimlich spielintelligent, kreativ, hat Übersicht und Technik, um diese vielen Paderborner Tiefenläufe zu bedienen. Also er könnte da so eine ordnende Hand im wilden Paderborn-Offensivspiel darstellen. Einziges Manko könnte sein, die Paderborner, die zwar sehr viel Ballbesitz haben, das natürlich einem Kruse zugutekommt, viel am Ball, technisch gut, aber bei den wenigen Phasen gegen den Ball wird höchste Intensität gefordert vom Trainer. Und die Frage ist, ist Kruse bereit, der nicht als defensiv starker Spieler bekannt ist, die Arbeit gegen den Ball zu verrichten? Er ist eher unbekannt, was Pressing angeht. Ja, das ist die große Frage, weil Paderborn muss über eine Einheit kommen und da gehört auch ein Max Kruse dazu. Oder wie siehst du das, Julian?
Ja, also prinzipiell kann ich dem nur beipflichten. Kruse kann auf jeden Fall dieser Special-Faktor oder X-Faktor, wie du es so schön genannt hast, werden. Prinzipiell passt er auf jeden Fall gut zum Paderborner Spiel. Ja, mit 61% Ballbesitz den höchsten Anteil der Liga gehabt. Im Schnitt auch die längsten Ballbesitzphasen gehabt, die längsten langen Ballbesitzphasen. Haben die meisten Schüsse abgegeben, wirklich ein offensiv starkes Spiel. Meisten Pässe gespielt, höchste Passquote. Also da steht das Spiel mit Ball ganz klar im Fokus. Die wenigsten Ballverluste gehabt. Ja, also man versucht ohnehin schon die Phasen gegen den Ball ja, zu minimieren, sage ich mal. Ja, wie gesagt, offensiv sehr stark, 39% der Angriffe durchs Zentrum gespielt, auch ein Top-Wert. Also ja, Kruse passt da top rein. Auf der anderen Seite, wie natürlich schon von dir gesagt, im Paderborn auch ein Team, das viel über Intensität kommt. Bei den Laufdaten in Sprints und intensiven Läufen sehr weit vorne. Da muss man schon schauen, wie das reinpasst. Dann hat man natürlich noch einen Schallenberg-Abgang, der zu ersetzen ist, was sehr schwierig wird. Aber ja, prinzipiell bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass Paderborn mit Kruse besser und nicht schlechter geworden ist.
Kruse, ein sehr extrovertierter Spieler, der durchaus polarisiert. Kann so ein Charakter in einer Mannschaft wie Paderborn auch zum Störfaktor werden?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube einfach, seine Qualitäten werden überwiegen. Er war auch, letzte Saison hat er kaum gespielt in der Bundesliga, aber vorletzte Saison war er auch noch einer der besten Offensivspieler der Bundesliga. Dementsprechend glaube ich, dass er auch in der zweiten Liga dort seinen Stempel aufdrücken kann. Klar, er ist ein bisschen eigen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es derart störend für das Paderborner Umfeld ist, wo es ja auch relativ ruhig ist. Von daher, wie gesagt, ich glaube, seine Klasse überwiegt und ich glaube, er kann in Paderborn zu vielen Erfolgen verhelfen.
Ja, und ich denke, seine Vita bestätigt das Ganze ja klar. Der Abgang in Wolfsburg war jetzt nicht gerade rühmlich für alle Beteiligten, aber auch davor, ja, Pauli, Freiburg, Gladbach, wo er überall war, vor allem auch zuletzt Union Berlin, wo man ja auch durchaus Fragezeichen hatte, wie er in Fischers Spiel passt. Ja, ein Team, das sich viel über Spiel gegen den Ball definiert, wo man ja auch sagen kann, okay, passt ein Kruse da rein, aber ja, hat super funktioniert und deswegen, wie gesagt, Daumen hoch von unserer Seite.
Okay, vielen Dank. Kommen wir zu Holstein Kiel. Die Störche sind im Umbruch und verzeichnen viele Neuzugänge. Problem war letztes Jahr die Konteranfälligkeit. Wie seht ihr die Störche in der nächsten Saison?
Ja, wie du es schon sagst, ein Riesenumbruch. Man hat viele auch ablösefreie Abgänge verschmerzen müssen, darunter altgediente Spieler wie ein Hauke Wahl, ein Alexander Mühling oder ein Finn Bartels, dazu Fabian Rehse, von dem wir es vorhin hatten, zur Hertha. Aber man hat sich meiner Meinung nach gut verstärkt in dieser Sommerpause, den Umbruch gut eingeleitet. Ja, angefangen in der Innenverteidigung, wo man einen sehr erfahrenen Schweden geholt hat. Carl Johansson von Randers FC aus Dänemark, der eine unheimliche Präsenz ausstrahlt mit seinen 1,94, sehr stark im Stellungsspiel ist, sehr viele Bälle proaktiv abfängt und dadurch wenig in Zweikämpfe muss. Ähnlich sieht es auf der linken Abwehrseite aus, wo man sich gleich doppelt verstärkt hat, und zwar jugendlich. Einmal Aurel Wagbe, ein 19-jähriger Linksverteidiger vom VfL Wolfsburg, hat dort in der Jugendbundesliga überzeugt mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dribbelstärke und mit seinen präzisen Hereingaben in den 16er. Klar, defensiv kann er sich noch verbessern, aber mit seinen 1,91 bringt er wirklich Top-Anlagen mit, um auch gegen den Ball sehr wertvoll zu werden. Ja, eine weitere Verstärkung ist Tom Rothe aus Dortmund, auch in der Bundesliga bekannt, hat dort schon Minuten gesammelt, auch ein sehr fleißiger Spieler, geht viel mit nach vorne, mit Dribblings, mit Flanken, aber auch defensiv sehr präsent mit vielen Zweikämpfen.
Ja, ich denke, die Spieler, die Christian anspricht, sind auf jeden Fall wichtig, wie Daniel ja schon gesagt hat. Wirklich konteranfällig gewesen, tatsächlich die meisten Konter-Gegentore der Liga kassiert. Zudem allgemein auch die drittmeisten Gegentore. Er hat natürlich so ein bisschen die gute Offensive, ja. Nur der HSV und Paderborn hatten mehr Expected Goals, haben auch am Ende 58 Tore erzielt. Das sind Top-Werte. Ein Problem war eben auch die Anfälligkeit für Ballverluste im eigenen Drittel. Ja, es waren 20 pro Spiel, nur der Absteiger Regensburg hatte da mehr. Prinzipiell ist es ja ein sehr aktiver Spielstil, für den man steht. Ja. Sehr intensiv, hohes Tempo, offensiv ausgerichtet, aber eben auch Risiken wie das Thema Ballverlust, Konterabsicherung. Was mir noch auffällt, ist, dass für so ein offensiv ausgerichtetes Team hat man sehr wenige offensive 1-gegen-1-Duelle geführt, bisschen die Qualität im Dribbling vermissen lassen. Bei Dribblings ist man dann nur auf Platz 14 am Ende gewesen, was schon wenig ist für so ein Team, was wirklich ja mit auch fast 55% Ballbesitz schon offensiv ausgerichtet ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gefühlt die Hälfte dieser Dribblings von Rehse bestritten wurden, der jetzt weg ist. Aber ja, ich denke, die Neuverpflichtung, wo du auch noch ein bisschen was dazu sagen kannst, könnte es auf jeden Fall kompensieren.
Genau, du hast das Thema Konteranfälligkeit angesprochen. Ich glaube, da haben sie sich auch richtig gut verstärkt auf der Sechserposition mit Marko Ivesic. Ein junger Serbe, 21 Jahre alt, war in Serbien schon Kapitän mit seinem jungen Alter. Und ja, seine Spielweise ist eben von einer sehr hohen Präsenz und Aggressivität gegen den Ball geprägt. Er ist da sehr zweikampfstark mit seinen 1,91, also auch wieder ein sehr großer Spieler für die Defensive. Auch stark in der Luft. Und solide im Passspiel. Er hält sich sehr zurück, was das Spiel in der Offensive angeht, aber wahrscheinlich die perfekte Lösung als Absicherung vor der Abwehr, als Ankersechser, um eben gegen diese Konteranfälligkeit gegenzuwirken. Was die Qualitäten im 1 gegen 1 bei Holstein angeht, hat man auch nachgebessert. Zum einen mit Bahamuakala Simakala, der letztes Jahr zweitbester Torjäger der dritten Liga wurde und mit dem VfL Osnabrück abgestiegen ist. Aufgestiegen ist natürlich. Und ja, er war als linker Flügelstürmer meist aktiv, ist dort immer wieder vom linken Flügel mit seinem rechten starken Fuß in die Mitte gezogen und dadurch eben sehr oft torgefährlich geworden, hat seine Dribbelstärke eingebracht, die jetzt eben auch bei Holstein vonnöten ist. Ja, Shu Tomasino ist der nächste Name, der neu bei Holstein ist. Allein schon aufgrund des Namens könnte man denken, es ist ein Stürmer. Und tatsächlich, der 23-jährige Japaner ist ein sehr beweglicher Stürmer. Also man kann ihn wirklich als sehr komplett bezeichnen. Beidfüßig, spielintelligent, bewegt sich sehr clever in den Räumen. Keiner, der nur vorne drin hängt und auf die Bälle wartet, sondern zwischen den Linien sich anbietet, Bälle abholt und dann eben versucht, mit seiner guten Technik und Kreativität Chancen zu kreieren. Dabei geht er auch gerne mal ins 1 gegen 1. Und ja, kann für viel Unruhe bei den Gegnern sorgen in der kommenden Saison. Ja, wenn man das jetzt nochmal zusammenfassend sieht, haben sich die Kieler wirklich interessant verstärkt. Ich glaube, sie könnten eine interessante Rolle spielen. Das Ganze muss natürlich auch mal auch erst zusammenwachsen bei so viel Neuen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, da ist eine Menge Potenzial da.
Lass uns auf Hannover 96 schauen. Die Hannoveraner. Letztes Jahr mit viel Licht und viel Schatten. Schatten besonders in der schwachen Rückrunde. Was hat sich in Hannover getan?
Ja, wie du richtig anklingen lassen hast, die Rückrunde war natürlich sehr enttäuschend. Rückrundenplatz 16. Insgesamt große Probleme. Die Defensive, ja, reicht ein schneller Blick auf die Daten. Meisten Schüsse zugelassen. Höchsten Expected Goals Wert ergänzt gegen sich bekommen. Ja, auch Spiel, von der Spielweise ist es nicht typischer Leitl-Fußball, wie man ihn vielleicht aus Fürther Zeiten kannte, wo es dann ja oft viel mit Kurzpassspiel, viel mit flachem Fußball wirklich nach vorne ging, wo man lange Ballbesitzphasen hatte. Das hat gefehlt. Ja, letztes Jahr nur wenige lange Ballbesitzphasen gehabt, insgesamt auch nur die 12 meisten Pässe gespielt etc. Also war aus der Sicht auch ein bisschen enttäuschend. Man hat aber die Probleme in der Defensive erkannt. Ja, natürlich Marcel Halstenberg kommt man nicht drum rum. Auch ein Riesentransfer, zweifelsohne. Halstenberg wird wahrscheinlich für die Innenverteidigung eingeplant sein. Zum einen würde er auf jeden Fall die Defensive verstärken. Ist ein sehr, sehr zweikampfstarker Spieler, auch stark im Kopfballspiel. Zum anderen bringt er eben aber auch diese spielerische Komponente mit, die letztes Jahr gefehlt hat. Er hat eine hohe Ballsicherheit im Spielaufbau, spielt präzise Bälle wirklich in Richtung letztes Drittel und hat eine hohe Präsenz im Spielaufbau. Also würde ich sagen, dass man die defensiven Probleme auf jeden Fall erkannt hat. Dazu hat man den Essay verpflichtet, der bei Wien Wiesbaden eine tolle Rolle gespielt hat als linker Schienenspieler. Wird spannend zu sehen sein, wie er im Hannoveraner System sich einfindet. Hat jetzt in der Vorbereitung sogar oft als linker Innenverteidiger gespielt. Die linke Seite ist natürlich von Derek Köhn besetzt, auch wenn der jetzt in der Vorbereitung dann überraschend rechts außen zu finden war. Ist wirklich spannend, sind zwei recht ähnliche Spielertypen, ja, beide schnell, schlagen präzise Flanken, suchen das 1 gegen 1, defensiv hin und wieder mit ein paar Wacklern, die aber aufgrund der Offensivstärke durchaus zu verkraften sind. Dazu hat man davor im Mittelfeld einen Christiansen verpflichtet, der defensiv im Zentrum auch nochmal eine gute Absicherung darstellen wird. Was noch ein bisschen fehlt, ist meiner Meinung nach die Offensive. Ja, da darf man nicht vergessen, Maxi Bayer, der ausgeliehen war, ist nicht mehr da. Den gilt es natürlich zu ersetzen. Ein extrem schneller, torgefährlicher Spieler gewesen. Auch Weidand, der nicht mehr spielt. Also ein Stürmer sollte auf jeden Fall noch kommen. Und ja, prinzipiell aber Hannover auch spannend. Man darf nicht vergessen, Fürth unter Leitl war auch im ersten Jahr kein Team, das ganz oben mitgespielt hat. Kam dann erst in seiner zweiten kompletten Amtszeit, einem kompletten Spielsaison. Von daher, ja, spannend zu sehen, Hannover, wo die Reise hingeht, ja.
Christian, fällt dir bei St. Pauli, bei den Kiezkickern jemand ein, ein Spieler, der dir auf Anhieb das Gefühl gibt, der FC St. Pauli kann gleich wieder oben mitspielen?
Ja, Daniel, da hast du mich auf dem völlig richtigen Fuß erwischt. Ich denke dabei sofort an Elias Saad, der erst im Winter aus der Regionalliga kam, aber man hat sofort gesehen, der hat tolle Fähigkeiten, hat auch sofort im Derby gegen den HSV getroffen, kommt meist über die linke Seite und was er eben kann, ist ins 1 gegen 1 gehen. Also er ist unheimlich dribbelfreudig, verzeichnet fast 10 Dribblings pro 90 Minuten, ist technisch versiert, kann sich da auf engstem Raum durchsetzen und was er eben auch mitbringt und was natürlich immer sehr vorteilhaft für einen Offensivmann ist, ist seine Torgefährlichkeit und seine Stärken im Abschluss. Zudem ist er auch im Passspiel sehr solide, kreiert kreative Momente. Und ich glaube, der Junge könnte diese Saison durch die Decke gehen und vielleicht nächstes Jahr eine Etage weiter oben spielen. Frage ist, ob er das mit dem FC St. Pauli macht oder mit einem anderen Verein.
Der FC St. Pauli, ein Verein mit unglaublich hohen Sympathiewerten im Fußball Deutschland. Die Rückrunde, ich glaube, die hat jeden Fußballfreund ein Stück weit mitgerissen und begeistert. Julian, glaubst du, man kann nahtlos anknüpfen?
Ja, ist ja schon seit Jahren ein bisschen das Problem, dass man keine konstant gute Saison spielt. Entweder eine gute Hinrunde oder eine gute Rückrunde. Beides zusammen fehlt ein bisschen auch für das Meisterstück dann letztendlich. Ja, tatsächlich der Trainerwechsel von Schulz zu Hürzeler, der durchaus ein bisschen überraschend kam, hat tatsächlich viel bewegt. Ja, wenn man allein die Punkte sich anschaut, ganz klar, kann man nicht wegdiskutieren. Was man aber auch sagen muss, was auch zur Wahrheit gehört, ist, dass der Spielverlauf, das Spielglück schon komplett konträr war, Hinrunde, Rückrunde, Expected Goals Wert war und der Schulz sogar höher. In der Hinrunde, man hat auch mehr Schüsse abgegeben. Tore hat man aber unter Hürzeler 9 mehr erzielt. Entscheidender Faktor war, dass man defensiv stabiler war. Hinrunde 25 Gegentore, Rückrunde nur 14. Man hatte weniger Ballverluste in der Rückrunde, mehr hohe Balleroberungen, war insgesamt zweikampfstärker. Ja, also man muss sagen, Rückrunde war gut, aber man hat auch punktetechnisch ein bisschen überperformt. Ja, spielweise fand ich sehr spannend, ja, war man wirklich sehr flexibel. Recht komplett, also wirklich alle vier Spielphasen, die man da auf einem hohen Niveau beherrscht hat. Man hatte viele gute Positionsangriffe, hat aber auch mal tiefer verteidigt, zum Beispiel, also war wirklich sehr komplett. Muss man natürlich schauen, Paccarada, Abgang schmerzt, eminent wichtiger Faktor im Spielaufbau gewesen, hat die meisten progressiven Pässe der Liga gespielt. Daschner ist weg, ja, offensiv ist man eh schon dünn besetzt gewesen. Daschner war mit 9 Toren der Top-Torjäger, dann hat man noch Irvine, der mit 8 Toren als Mittelfeldspieler ordentlich getroffen hat, aber insgesamt keinen, der zweistellig getroffen hat. Auch sonst außer den beiden genannten keiner mit mehr als 5 Saisontoren. Also wird schon spannend, wie man das offensiv auffangen wird. Man hat jetzt einen Albers von Regensburg als Zielspieler verpflichtet. Bringt auch nochmal ein neues Element mit. Amenido ist zurück, ja, war verletzt. Sinani ist neu gekommen, sehr flexibler Offensivspieler. Testspiel gegen Bielefeld zum Beispiel deutet jetzt ein bisschen darauf hin, dass man auf ein recht schnelles Vertikalspiel nach vorne legen, den Hauptfokus legen wird. Also wird auf jeden Fall spannend. Aber prinzipiell, ja, Pauli jetzt vielleicht nicht ganz oben einzuordnen, aber oberes Drittel traue ich Ihnen auf jeden Fall zu. Und ich meine, die Euphorie auf Pauli kann viel bewegen und wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wo die Reise unter Hürzeler hingeht.
Ein weiterer großer Name mit traditionell schon viel Euphorie und Vorschusslorbeeren. Letztes Jahr hat man sich selber zwischen Platz 1 und 6 eingeordnet, ist der FC Nürnberg. Glaubst du, dass die Franken diese Saison angreifen können, dass man die nötige Manpower in sich vereint, wirklich heuer um den Aufstieg mitzuspielen?
Ja, wenn man sich den Club der letzten Saison anschaut, war das natürlich sehr enttäuschend. Man hatte große Hoffnung in Klaus und Hecking ins Gespann, hat aber nicht geklappt. Auch ein Blick auf die Daten, der da schnell Aufschluss gibt. Zweitwenigsten defensiv Zweikämpfe geführt, aber zugleich auch die zweitwenigsten Pässe abgefangen. Also ja, zudem auch sehr aussagekräftig mit Abstand, wirklich mit Abstand die wenigsten Balleroberungen im letzten Drittel gehabt. Sehr passive Spielweise. Ja, man könnte jetzt auch damit argumentieren, die wenigsten Fouls, aber ja, damit möchte ich jetzt gar nicht um die Ecke kommen. Aber würde auch ins Bild passen, einfach sehr passiv. Mit Ball war es oft solide, aber hat auch sehr wenig Gefahr daraus entwickeln können. Mit Christian Fjell, einem spannenden Trainer, ja, der auch offensiv, denke ich, wieder mehr mitgeben wird. Dazu auch nur ganz kurz. Ja, letztes Jahr hat man die meisten Schüsse aus der Distanz der Liga abgegeben. Also ja, da haben wirklich die Ideen mit Ball gefehlt. Defensiv war es sehr passiv, aber ich denke, das könnte jetzt anders ausschauen.
Ja, da kann ich doch gleich anknüpfen. Christian Fjell hatte in der U23 des ersten FC Nürnberg gezeigt, was er drauf hat. Hat da wirklich attraktiven und guten Offensivfußball spielen lassen. Und ja, es wurde gepflegt, gespielt durchs Zentrum. Also da war ein klarer Plan zu erkennen. Man hat sich gut bewegt, hat die Räume gut besetzt, diese geöffnet und bespielt und kam dadurch mit einer hohen Präzision ins letzte Drittel. Was Fjells Credo auch war, war es immer wieder 1-gegen-1 Situationen herzustellen, um die dribbelstarken Spieler in Szene zu setzen. und dann eben nicht blind hereinzuflanken, sondern wirklich mit gezielten Aktionen die Stürmer in Szene zu setzen. Dementsprechend war auch die Schusspräzision der U23 sehr hoch. Ja, wie Julian schon gesagt hat, sehr passiv gegen den Ball. Das wird sich wahrscheinlich unter Fiel auch ändern. Wie die Daten der U23 zeigen, hat man sehr viele Zweikämpfe bestritten, sehr mannorientiert, sehr willig und hat dementsprechend wenig gute Chancen für den Gegner zugelassen. Dementsprechend werden wir etwas mehr Risiko gegen den Ball beim Club sehen und dementsprechend können wir uns auf ja, mehr Spektakel einstellen, als es letztes Jahr noch der Fall war.
Mehr Spektakel bringt mich zum Thema Neuzugänge. Sorgen die in Zukunft für noch mehr Spektakel beim FCN?
Gute Frage, ja, ist natürlich nötig, hat man auch irgendwo die richtigen Schlüsse schon gezogen, aber natürlich möchte ich mit einem Abgang anfangen, der schwer wiegt, Dua, der den Verein verlassen hat. Da ist durch ja, Christoph der Ferner jetzt ein bisschen neu gewonnene Hoffnung bei ihm, auch eine gute Vorbereitung gespielt. Ja, letztes Jahr oft in der Luft gehangen, ein Spieler, wo man aus Dresden wusste, dass der Flanken braucht, dass der wirklich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, nur in der Box irgendwo seine Qualitäten ausspielen kann, aber so ist es letztendlich. Und das hat eben komplett gefehlt, das war jetzt in der Vorbereitung besser. Scheint so, dass man jetzt mit ihm als Stürmer in die Saison gehen wird. Dahinter hat man den Can Usun, der ja wahnsinnig talentierter junger Kicker ist. Ist ein Mobile Striker, der sehr schnell ist, eine gute Dynamik hat, ja auch in engen Räumen immer wieder spielerische Lösungen sucht. Natürlich abschlussstark, wie es häufig bei einem Stürmer ist, aber schon mehr Qualitäten mitbringt. Wie gesagt, gut im 1 gegen 1, gute Technik. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Junge natürlich noch Zeit brauchen wird, ist keiner, der Bälle festmacht, ist im Kopfballspiel noch nicht so weit. Ja, gegen den Ball wird es auch noch in der Intensität Luft nach oben geben, aber ist auf jeden Fall eine spannende Personalie. Und ja, wie Daniel das schon gefragt hat, bezüglich Neuzugängen, ganz klar erkennbar, dass das Tempo auf den Außenbahnen ein entscheidender Faktor war, der gefehlt hat, um ja, auch mal über Umschaltspiel zu kommen etc. Und da hat man sich auf jeden Fall verstärkt. Gibt es einige Namen, zum Beispiel Okunuki, ein schneller Spieler mit einer guten Ballführung im 1 gegen 1, wirklich gut und durchsetzungsstark. Allgemein, also wirklich im Flügelspiel hat man sich gut verstärkt, viel Tempo, viel 1 gegen 1, was eben zu Fiel passt, dazugeholt. Jetzt ist man noch auf der Suche nach einem Sechser. Geld sollte jetzt durch den Dua-Abgang ein bisschen vorhanden sein. Soweit ich weiß, ist man da mit Florian Flick recht weit. Ja, auch gebraucht als Balance-Spieler dann. Aber ja, wird sich zeigen. Der Club jetzt für mich, weiß nicht, wie es ihr seht, aber kein Team, das an die, ja, ich sag mal, glorreichen vergangenen Zeiten anknüpfen kann. Ich glaube aber, dass man eine solide Saison unter Fiel spielen wird und dass das ja auch schon mal ein Schritt nach vorne ist.
Ja, vielleicht tut es ja auch dem Nürnberger Umfeld mal ganz gut, wenn keiner so wirklich erwartet, dass man oben angreift. Und dann kommt es vielleicht anders mit einem jungen Trainer, Christian Fiel, der seine Ideen hat und der da jetzt in Ruhe arbeiten kann.
Das bringt mich zu drei Teams, die vielleicht niemand so von Haus aus auf dem Zettel hat, die vielleicht aber doch das eine oder andere Überraschungsmoment setzen können. Magdeburg, den Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf. Julian, was denkst du über die drei?
Ja, alles drei sehr spannende Teams. Vor allem Düsseldorf, finde ich, hat vor allem ein sehr starkes Mittelfeld. Ist natürlich noch die Frage, ob Tanaka bleibt, der ja, ob im Gegenpressing oder ob in spielerischen Momenten im Passspiel wirklich einer der Top-Spieler im Mittelfeld ist in der ganzen Liga. Dazu hat man einen Sobotka im Zentrum, einen Appelkamp, einen Engelhardt verpflichtet mit einer hohen Ballsicherheit und einem guten Passspiel. Also Düsseldorf auf jeden Fall schon ein Team, das man auf der Rechnung haben muss. Letztes Jahr dann schon gut gepunktet. Ja, wird auch spannend zu sehen sein, wo die Reise dahin geht.
Ja, ähnlich beim FC Magdeburg, der natürlich mit seiner besonderen Spielweise begeistert, mit diesem ja, Ballbesitzspiel von Christian Titz, das natürlich auch dieses Saison wieder Anwendung finden soll. Dazu hat man sich auch interessant verstärkt. Allerdings interessant in der Generalprobe gegen den FC Sevilla, wo man 3:1 gewann, keiner der Neuzugänge auf dem Platz. Klar, die Spielphilosophie von Titz muss man sich erst aneignen. Das könnte noch ein wenig dauern, bis Neuzugänge wie zum Beispiel Alexander Neuenberger von der Spielvereinigung Bayreuth ja, zum Einsatz kommen. Einer, der diese Saison womöglich eine wichtige Stammkraft sein wird, ist Jamie Lawrence, der Innenverteidiger. Schon letzte Saison bei Magdeburg unter Vertrag gewesen, hat er einen unglücklichen Start mit Verletzungen und 2 Platzverweisen. Aber er hat sich zurückgekämpft, ist inzwischen einer der Top-Innenverteidiger der Liga. Zumindest was die Statistik sagt, 75% gewonnene Defensivduelle, da waren nur 3 Innenverteidiger besser letzte Saison. Ja, er hat ein gutes Timing im Zweikampf, ist robust, hat ein gutes Stellungsspiel und antizipiert gut. Er bringt eben super Anlagen mit. Alles das, was Christian Titz schmeckt, ist trotz seiner Größe technisch gut am Ball, kann das Spiel eröffnen und verteidigt aggressiv nach vorne. Was den Fans gefallen dürfte, ist seine Widerstandsfähigkeit, die er bewiesen hat. Nach diesem schwierigen Saisonstart ist er jetzt in der Rückrunde wieder Stammspieler geworden und wird, glaube ich, diese Saison eine wichtige Rolle beim FC Magdeburg spielen.
Ja, Ahmed Arslan kann ich auch nur erwähnen. Auch sehr spannender Neuzugang bei Magdeburg, wo man sich gegen die Hertha durchgesetzt hat, die ja auch großes Interesse an ihm hatte. Arslan in der letzten Saison bei Dresden, der dritten Liga, Topscorer gewesen, hat 25 Tore erzielt, 9 Tore vorbereitet. Also ja, da kommt auf jeden Fall auch nochmal Qualität dazu. Bin ich sehr gespannt, wie man ihn einsetzen wird im 4-3-3. Das ist ein Spieler, der sich gerne hoch im Feld, im Mittelfeld positioniert. Ja, auch fast schon als Zehner. Seine Stärken ganz klar in der Torgefahr, einen guten Abschluss, ein gutes Stellungsspiel für zweite Bälle etc. Ist aber auch im letzten Drittel schon einer, der kreative Momente erzeugen kann. Technisch gut, eine gute Ballkontrolle. Auf der anderen Seite ist es keiner, der im tieferen Spielaufbau irgendwie groß Input gibt, der sich die Bälle tiefer abholt, sondern der wirklich schon recht nahe am 16er immer lauert. Bin ich gespannt, wie Titz ihn einbinden wird. Aber ja, Magdeburg immer ein Blick wert auf jeden Fall unter Titz.
Ja, dann noch zum KSC. Da wird das große Thema Balance sein. Letzte Saison viele Tore, aber auch einige Gegentore. Man hatte 4 Partien, in denen man mindestens 4-mal getroffen hat, aber eben genauso auf der anderen Seite 4 Partien mit mindestens 4 Gegentoren. Ob da das Mittelfeld austariert genug ist, ist die Frage. Jetzt, wo noch Lars Stindl hinzukommt. Daneben hat man mit Vanicek, Nebel und Gondorf weitere 3 Spieler, die ja, hohe Qualitäten in der Offensive haben. Tim Breithaupt hat man an den FC Augsburg verloren, der da ein bisschen ja, für die defensive Balance gesorgt hat, allerdings auch schon in der Rückrunde verletzungsbedingt ausgefallen ist. Dementsprechend wird wahrscheinlich Jerome Gondorf diese Rolle übernehmen, kennt die Rolle inzwischen. Ja, es wird sehr spannend zu sehen. Dazu hat man noch auf der linken Seite nachgebessert David Herold, ein junger Mann, der ursprünglich bei den Bayern Amateuren gespielt hat, zuletzt beim SCR Altach in Österreich gespielt hat unter Miroslav Klose. Hat sich da empfohlen mit einem hohen Offensivdrang, vielen präzisen Flanken und einer hohen ja, defensiven Präsenz, hat die meisten Defensiv-Zweikämpfe pro 90 Minuten in der österreichischen Liga absolviert. Ja, wie gesagt, die Balance wird sehr entscheidend. Wir sind gespannt, ob der KSC das austarieren kann. Sollte das der Fall sein, könnte man durchaus eine Außenseiterrolle im oberen Drittel spielen.
Genau, und weil wir es vorhin noch vergessen hatten, Fortuna Düsseldorf natürlich auch ein Faktor, der schwerwiegen könnte, ist der Abgang von Michael Karbovnik, der ausgeliehen war. Ja, haben wir vorhin nicht erwähnt beim HSV, weil es noch nicht sicher ist, aber die Gerüchte verdichten sicher, dass er da hinwechseln könnte. Ist auch ein Spieler, der irgendwo perfekt zur Spielweise von Tim Walter passt, ist nämlich offensiv extrem stark, defensiv aber durchaus mit Luft nach oben. Aber ja, das wäre auch nochmal ein Transfer, der dem HSV noch mehr Flexibilität geben könnte. Ja, kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen, kann im zentralen Mittelfeld spielen, technisch stark, gut im Dribbling, viel Tempo, ja, mit rechts und links gut. Wie gesagt, Stellungsspiel, defensiv, Zweikampf, auch in puncto Physis. Nicht die Benchmark der Liga gerade, aber ja, das könnte noch ein spannender Transfer sein, der uns bevorsteht. Und ja, wir freuen uns.
Soweit Inside Zweite Liga, unser Vorschau auf die kommende Zweitligasaison. Wenn es Ihnen gefallen hat, schalten Sie uns nächste Woche wieder an, hören Sie uns zu und empfehlen Sie uns Ihren Freunden. Christian, Julian, ganz vielen Dank, dass ihr da seid. Es macht Spaß und ich freue mich auf nächste Woche.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Bis nächste Woche, ciao, ciao.